Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Juhu. So, ich bin jetzt extra einmal Köln, Mülheim wieder zurück, um bei der Aufnahme dabei zu sein. Ja, ich habe mal die Bahn für euch getestet und glaubt mir, es macht keinen Spaß.
Eieiei, so sehr liebst du unseren Podcast, dass du das alles auf dich nimmst.
Hey. Nein, aber ich wollte wieder nach Hause.
Ist auch etwas verständlich.
Uns hat jetzt ein ganz, ganz netter Fan geschrieben, ich bin zu grummelig, ich habe ja nie Lust. Nur mal so als Hinweis, es ist gespielt, ich mache das eigentlich hier ganz gerne. Also insofern, nimmt das einfach nicht ernst. Es sei denn, es hat mit Politik zu tun, weil dann wird es fürchterlich.
Ja, wer hat denn da bitte gute Laune heutzutage? Ja,
ich auch nicht. Trotz allem, vielen Dank für die E-Mail, war auch ein nettes Kompliment für uns alle. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, könnt ihr gerne machen. Wir können nur nicht alles beantworten, das müsst ihr bitte verstehen.
Ja, man kann uns übrigens auch auf Spotify kommentieren. Habe ich auch schon ein paar interessante Kommentare gesehen bei uns.
Ja, kann man auch. Allerdings werden die vorher moderiert.
Mhm. Ja, naja, wir wollen ja nicht jeden Spam durchlassen, ne?
Nein, vor allem Beleidigungen müssen nicht sein.
Und nee, darauf hat keiner Lust. Davon gibt es schon genug im Leben. So.
Jo,
ich mein, sehe ich ungefähr genauso.
Guck mal nach Asien, ja? China und Japan tun sich die ganze Zeit hier anfauchen wie wilde Katzen.
Das stimmt. Oder wie so Hunde, die sich durch den Gartenzaun anbellen, ne?
Naja, das Problem ist halt, der eine hat die größeren Eier, der andere, weiß ich auch nicht. Irgendwie ist das alles total ein bisschen verzwickt, aber es ist nicht neu, was China da macht, das haben wir ja schon gesagt.
Ja.
Tatsächlich kennt man dieses Verhalten. In der Regel hört das übrigens auf, wenn es einen neuen Premierminister gibt, also Machtwechsel dann in der Regierung. Ich bin mal gespannt, ob China das durchzieht, weil das wäre für unsere liebe Premierministerin gar nicht so gut. Denn es hat Auswirkungen und zwar tatsächlich einmal komplett durch die Bank weg. Also der Tourismus kriegt es jetzt schon zu spüren. Das wird wahrscheinlich auch noch ganz schön böse werden, weil chinesische Touristen sind halt nun mal eben ein sehr, sehr wichtiger Faktor für den Tourismusboom. Und ja, man kann sagen, juhu, jetzt kann man ja wieder im Land rumrennen und so weiter und stößt sich da nicht ständig mit irgendwelchen Leuten zusammen. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist bloß, Japan braucht das Geld. Und zwar dringender denn je, denn es wird in den nächsten Jahren ein bisschen teurer.
Außerdem, es sind ja immer noch eine Menge andere Touristen da. Also voll ist es immer noch in Kyoto und Osaka und in Tokio. Also Arsch an Arsch läuft man trotzdem weiterhin.
Ja, das definitiv. Aber es macht sich auch zum Beispiel bei den Anime-Studios und so weiter mittlerweile bemerkbar. Denn der Anime-Boom wird gerade in China erfolgreich ausgebremst. China ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Markt für Animes. Das ist da so, ja, man kann es eigentlich sagen, es ist so Aufbruchsstimmung, in Anführungsstrichen. Und, die chinesische Zensurbehörde, oder wie die auch immer heißen mag, die zensiert halt eben gerade fleißig und lässt halt so Filme zum Beispiel nicht zu. Und das trifft natürlich logischerweise die Anime-Studios. Und Vertrieb und so weiter und so fort. Und das macht sich natürlich auch schön bemerkbar. Bei Mangas ist es zumindest ähnlich.
Ja.
Ach Mensch, da schwingen sie jetzt den großen Hammer. Mal sehen, wie lange das gut geht, weil ich glaube, mit chinesischen Anime-Fans sollte man sich auf Dauer nicht anlegen.
Naja, ich tippe mal drauf, dass die Regierung, die Machthaber, dem ist das da, glaube ich, völlig egal.
Die werden aber auch getrieben von Realpolitik. Ne? Die sind auch bei der Wirtschaft am Draufgucken. Die werden das nicht total zerstören. Die werden das jetzt ausnutzen, um mal eine Weile lang Stunk zu machen, aber
Druck halt. Wir haben die größeren Klöten, so nach dem Motto. Das ist ja im Prinzip, es ist eine schlechte Entwicklung, ja, auf jeden Fall. Man muss auch ganz ehrlich sein, was die gute Premierministerin da gesagt hat, das hätte nicht sein müssen. Das war klar, dass es auf Gegenwind stößt. Auf der anderen Seite, China übertreibt halt mal wieder gnadenlos. Das ist so dieses, ja, da weiß ich nicht, ist eine Frau an der Macht oder keine Ahnung, jetzt müssen wir hier Stärke zeigen, weil wir regieren, sind jetzt hier die Machtposition in Asien, Blasels, Blub. Das ist einfach nur ein nerviges Kettenrasseln aktuell. Es wird wahrscheinlich nicht wirklich viel passieren, weil, seien wir doch mal ehrlich, wirtschaftlich, ja, China ist wichtig für Japan, aber andersrum ist es auch nicht unbedingt gerade so anders. Und China hat ja noch mehrere Probleme, weil die haben ja immer noch den guten Donny an der Backe. Und mit dem hat man ja auch noch ganz schön zu kämpfen. Also nee, ganz so einfach ist es dann nicht. Ich verstehe dieses Kettengerassel momentan auch nicht, weil, ja mein Gott, überfällt einfach nicht Taiwan. Wo ist das Problem? Ist doch nur eine Insel irgendwo, fertig.
Aber ich muss auch sagen, dieser mittlerweile nicht sehr versteckte Sexismus ihr gegenüber finde ich ja auch interessant. Also da war doch kürzlich auch das eine Treffen weiß ich nicht, irgendein internationales Treffen wieder. Und da war sie ja so ein paar Minütchen zu spät, weil meine Güte, stand wahrscheinlich im Stau der Chauffeur. Und da wurde dann auch gleich in China dann so, oh ja, sie ist zu spät, weil sie musste ja ein passendes Outfit raussuchen und dann musste sie noch Make-up machen. Und dann dachte ich mir so, oh Leute, also kommt schon, das ist jetzt nur wirklich sehr tief getreten.
Naja, man muss dazu sagen, momentan, also es gibt so dämliche Posts gerade in China über Japan, das ist teilweise einfach nur lächerlich. Ich warte noch wieder drauf, dass sie den großen Tee kochen in Gundam wieder rausholen, als Japan hat große Kriegswaffen. Hatten wir ja auch schon mal.
Ich erinnere an die 99-Cent-Armee. Also da China ist sehr gut, was so Internetpropaganda angeht. Man sollte nicht alles glauben, was die Leute im Internet schreiben.
Nee, ja, das sollte man definitiv nicht.
Besonders, wie war das? Weil China jetzt direkt eingreift und einfach Beiträge löscht, die positiv über oder zumindest verständlich für Japan
sind. Ja, ich sag mal so rum, noch löschen sie nur Beiträge. Gott sei Dank nur die Beiträge. Ne, also jeder, der sich gerade in online positiv über Japan äußert, der könnte in China gerade ein bisschen Probleme kriegen. Sollte man nicht machen, wird auf jeden Fall gelöscht.
Ja, und das sogar da muss man aber dazu sagen, das ist eine ganz normale Praktik in China. Ja, also immer wenn es irgendwas ist, wo man nicht unbedingt möchte, dass das im Internet breitgetreten wird, dann ist man recht schnell. Also China hat ja seine eigenen Social-Media-Seiten. Wir sprechen hier also nicht von Twitter oder was es sonst noch bei uns so alles gibt. Die haben ihre eigenen Netzwerke. Und da sind tatsächlich manche Wörter halt direkt gebannt. Also du musst es gar nicht versuchen, über gewisse Dinge zu schreiben, weil da bist du sofort...
Und die sind auch verpflichtet zu löschen und so weiter und so fort. Und ja. Ja, ach, gut, Mann. Dass das passiert, war klar. Was ich viel interessanter finde, ist eigentlich, dass sie die Reisewarnung nochmal neu aufgelegt haben, also nochmal betont haben, da nicht hinzureisen, weil eben die Sicherheitslage für Chinesen in Japan letzte Woche schlechter geworden ist. Beweise haben sie natürlich wieder nicht geliefert. Soweit ich weiß, gibt es doch keine einzige Polizeimeldung in dieser Richtung. Aber naja, gut, man kann es ja mal versuchen, ne?
Ja.
Also, was wirklich auch schade ist, dass von japanischer Seite dann halt ähnliches Säbelrasseln kommt, ne? Ja. Takeichi ist ja auch eine recht erzkonservative. Und ja, die provoziert dann auch gleich. Ne? Mhm. Ja.
Ja, das ist ein interessantes Gekabbel aktuell. Besonders gut ist es nicht, auch gerade jetzt für Japan nicht, weil die haben gerade einen Nachtragshaushalt beschlossen, der ist schon wieder jenseits von Gut und Böse. Also sie geht eigentlich so den Trend der LDP, wir nehmen Geld in die Hand und schmeißen es einfach mal in die Welt. Ob es hilft, ist dann fraglich. Aber ja, das Ganze kann ganz schön böse werden, wenn China noch einen drauflegt. Und China wird einen drauflegen, jede Wette.
Na, die springen total drauf an, ne? Die haben ja nur drauf gewartet, dass Japan praktisch versucht zurückzustänkern irgendwie. Und das ist der Moment, wo sie gesagt haben, ach, jetzt haben wir euch, jetzt legen wir natürlich schön Brennholz nach. Die sind ja nicht doof. Und das ist ja, wie gesagt, wir hatten ja letztens schon gesagt, dass das Schlimmste, was Japan eigentlich machen kann, ist darauf anspringen und naja, also.
Ja. Japan ist drauf angesprungen.
Ja, ja.
Die nicht haben extrem, aber sie sind es leider, ja.
Naja, sie hat ja auch nochmal betont.
Okay, dann halt nicht.
Entschuldige bitte, du zuerst.
Ja, die haben tatsächlich den japanischen Verteidigungsminister auf eine Insel geschickt, also nicht auf die Insel geschickt, aber er ist tatsächlich da hingegangen auf eine Insel, die Yonaguni, und hat den Aufbau einer neuen Einheit überwacht, ne, für Boden-Luft-Raketen. Also das ist demonstrativ, in der Nähe, ne, in der Reichweite von Taiwan und dann so, ja hallo, wir haben unseren Verteidigungsminister hingeschickt.
Ja, man muss aber auch ganz ehrlich sein, neu ist es jetzt nicht, dass da eine Basis gebaut wird. Das steht schon ein bisschen länger fest, also von daher hat China komischerweise vorher auch nicht gejuckt.
Ja, ja, klar. Jetzt ist es halt alles, was du sagst, reagieren sie so ganz schnell. Die Haut ist wirklich millimeter.
Ja, es ist einfach, naja. Aber gut, okay, ich meine, wenn man sich kappeln will, momentan will sich anscheinend ja jeder kappeln und, ach Gott, die ganze Weltpolitik ist momentan einfach nur ein Loch zum Heulen und Schreien und ich weiß nicht was.
Ach Mensch, dabei ist es doch gut vor Weihnachten, das Fest der Liebe und der Gemeinschaft.
Tu mir mal kurz einen Gefallen, zeig mir mal einen Politiker, und zwar egal aus welchem Land, der was taugt. Ich nehme gerne einen. Ich würde gerne mal einen wieder sehen.
Ich habe ja gehört, die Isländer sind ja wohl ganz kompetent, aber auch so mittelmäßig eher im Hintergrund. Sonst, die nordischen Länder sind ja ganz, ganz nett.
Ja, gut.
Betonung aber die geht auf nett.
Naja, gehen aber auch mit tendieren mittlerweile Richtung rechts, also ich weiß nicht.
Ja, deswegen meine ich ja nett im Sinne von, ja, ich meine, da gibt es zum Beispiel dieses nette Polizeigesetz in Schweden, glaube ich, was sehr fragwürdig ist. Die Dänen haben da letztens auch irgendwie ein merkwürdiges Gesetz verabschiedet. Gut, und die Kanadier sind ja ganz nett, aber halt auch so ein kleines bisschen rassistisch.
Naja, ist die Kanadier.
Ui, 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 ui.
Vorsicht. Da graben wir aber jetzt gerade ein Thema aus.
Ja, ich weiß. Nein, aber ich ganz ehrlich, momentan ist doch, die sind doch echt, egal welches Land du schaust, sind die alle nur noch bekloppt. Und ich meine, wir haben die größte Vollpfeife gerade an der Backe, also macht die Sache auch nicht besser.
Gut, so. Ich habe Mr. Burns.
Ja. Du musst aber dann denken, ganz wichtig, egal wie weit man zurückkommt in der Schicht, egal ob du 20 oder 30 Jahre in der Tagesschau zurückschaust, im Endeffekt war das schon immer so. Ne? Nur jetzt merkt man es mehr.
Ne? Ja, leider.
Ja, da haben die Japaner auch leider nicht so viel Lust drauf. Also man merkt doch vor allem online, dass die Stimmung so ein bisschen, könnt ihr jetzt auch mal ein bisschen Ruhe haben. Ne? Also man ist, glaube ich, sehr müde von den ganzen Hin und Her und den Konflikten. Zuerst war es die letzten Jahre Südkorea, jetzt ist mal wieder China dran, irgendwann wird es wieder Amerika. Also man merkt doch da, dass man da recht müde ist.
Ja, es ist momentan ist nicht toll. Ich meine, man ist immer noch jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die macht halt alles falsch und so weiter und so fort. Man ist momentan tatsächlich erstmal zufrieden. So, trotz allem muss sie halt natürlich jetzt das Geld, was in die Hand genommen wird, auch, ich sage jetzt mal so, einsetzen, dass die Maßnahmen auch fruchten. Ob das wiederum funktioniert, ist halt fraglich, ne?
Ja, ich meine, sie habt ja jetzt Geld, ne? Die Steuereinnahmen von Japan, die sind wieder mal auf einem Rekordniveau, ne?
Ja, gut, aber wirklich Geld hat sie dadurch auch nicht, weil man muss jetzt ehrlich sein, egal wie viel reinkommt, sie geben grundsätzlich mehr aus.
Sie haben doch tatsächlich jetzt, um dagegen zu arbeiten, ein neues Kabinett da also zusammengestellt, ein Reformbüro, ja, das die staatlichen Aufgaben überprüfen soll. Ich bin mir nur nicht hundertprozentig sicher, wie viel das erreichen kann oder ob das nur eine Expertengruppe ist, auf die man später dann eh nicht hört.
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich ist es ja an das Büro des Premierministers bzw. Premierministerin angekoppelt. Das hat schon ein bisschen Hand und Fuß, aber momentan ist man eher dabei zu erklären, Leute, das wird nicht so wie Dodge in den USA. Nein, 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 wir machen hier was ganz anderes und so. Das ist so momentan die Oberschlagzeile eigentlich.
Ich finde ja auch ganz süß, dass er das schon seit die Idee überhaupt aufgekommen ist, dauernd betont. So, nein, wir machen das nicht wie in den USA. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nicht die USA. Wir machen das ganz anders. Naja, ob sie es wirklich anders machen, müssen wir ja noch sehen. Ne?
Naja, das Problem ist halt einmal auch, dass eben einfach japanische Politik bekannt dafür sind, mit Geld nur so um sich zu werfen.
Ja.
Sie vergessen halt, dass es nicht endlos ist, aber naja.
Das stimmt. Hier ein
aber
bisschen Geld, da ein bisschen.
Um fair zu sein, ne?
Deine
Regierung hat nicht so viele richtig nützliche Werkzeuge. Es gibt großenteils nur so eine Handvoll, einmal Steuererleichterungen, einmal Förderungen und einmal Gesetze, ne?
Ja.
Also, so wie du deine Steuer formst, kannst du auch das Land formen. Und genauso bei der Förderung von Unternehmen oder bestimmten Wirtschaftszweigen etc. vielmehr. Also das ist auch das Thema, über das sie reden. Ne? Besonders auch mit diesem Reformbüro hier. Das ist also, was anderes können sie ja nicht machen. Sie können ja nichts aus dem Hut zaubern. Ne?
Nein, also ich sag mal so, es ist ja gar keine grundsätzlich schlechte Idee, sondern es ist ja schon gut, dass man zumindest das Ganze mal angeht. Ob es was bringt, ist halt die Frage, ne?
Ja, besonders wenn die von sich sagen, hier, die soll auf längerfristige Zeit alles untersuchen und genau erforschen, dann ja, hören wir erstmal in ein paar Jahren von denen irgendeinen Vorschlag wahrscheinlich.
Ja, das genau, stimmt, das ist nämlich der Punkt. Also von daher warten wir mal ab, ob da noch überhaupt noch was kommt. Also Japan ist ja auch bekannt dafür, gerne mal was anzukündigen. Dann hast du ein neues Ministerium und dann passiert erstmal gar nichts. Nee, das ist jetzt auch nicht unbedingt gerade so neu. Naja, wir werden es sehen, würde ich sagen.
Ja, lassen wir uns überraschen, weil was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig.
Nö, das sowieso nicht. Mit ein bisschen Glück sind wir dann noch da und können darüber berichten. Ja, so, was haben wir denn noch so Schönes? Moment. Man merkt, dass ich irgendwie ein bisschen... Ach ja, genau. Japan möchte mehr gegen Piraten-Webseiten tun, die Mangas und Animes und so weiter anbieten. Und da kam man jetzt auf eine ganz tolle Idee. Und zwar möchte man für den internationalen Vertrieb einfach durch eine eigene Plattform oder man möchte den internationalen Vertrieb durch eine eigene Plattform stärken und somit halt eben die Einnahmen wieder mit ins Land holen, die ja bisher an, sagen wir mal, nicht gerade tollen Seiten verloren gegangen sind. Hinzu kommt, dass man so vor allen Dingen auch Werke, die nicht ganz so bekannt sind, also die immer ganz gerne unterm Raster fallen, auch eine Chance geben möchte im Ausland. Und das finde ich eine coole Idee.
Ja, erst letztens hatten es bei uns im Anime-Slam-Podcast. Ich habe einen schönen Film geguckt aus den 90ern über ein U-Boot. Ein Manga, der sich in Japan so 25 Millionen Mal verkauft hat. Aber der Rest der Welt hat den Manga nicht.
Ja, nicht mal die Franzosen, wie wir festgestellt haben.
Ne? Deswegen, diese Idee hier, dass sie einen besseren Service anbieten wollen, einen umfassenderen als die Piraten, das ist eigentlich eine super gute Idee. Ja, aber total. Man muss auch ein kleines bisschen zynisch sein. Die haben gesehen, wie gigantisch Manga und Anime im Ausland gewachsen sind. Wenn du auf die Zahlen guckst, da schlackern dir die Ohren und die wollen natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben.
Ja, gut, da muss ich sagen, das ist allerdings tatsächlich verständlich. Aber es ist halt eben einfach auch, sie machen den Vertrieb natürlich damit auch ein bisschen leichter, weil das ist teilweise, ist das echt ganz schön kompliziert, eine Lizenz zu bekommen. Und ich meine, warum nicht? Wenn so halt auch solche Werke wie zum Beispiel das mit dem U-Boot eine Chance haben, super.
Ja. Vor allem muss man damit sagen, man gibt ja vor, also man schafft ja einen anderen Markt, weil es ist ja schon in der Vergangenheit öfter mal vorgekommen, dass bestimmte Titel, also Manga und Anime, im Westen absolute Hits geworden sind. Mhm. Und im Japan kennt die kein Schwein. Also da fällt mir zum Beispiel Elfenlied ein, das war ein Mordsteil, als ich in der Schule war. In Japan kennt das keine Sau. Also das hat eine ganz kleine Fangemeinde. Und hier, wenn du das ansprichst, ja natürlich kennt das ja jeder. Ne? Und da hat man natürlich auch die Möglichkeiten, dann ein bisschen mehr Geld zu machen, wenn es in Japan nicht funktioniert hat. Na gut, vielleicht mögen es ja die Amis oder die Europäer, man weiß es nicht.
Ja, eben. Also ich meine, es ist eine gute Idee. Dann bekommen wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr Abwechslung in den Manga-Markt rein.
Mhm. Nur, wie viel erwartest du, wenn die japanische Regierung sagt, wir bauen ein großes Betriebsmodell auf, eine Plattform, ein Internet für Manga und Anime?
Ich drück's mal vorsichtig aus. Ich erwarte, dass ich das in meinem Leben nicht mehr mitbekomme.
Also zumindest nicht in dem Umfang, wie Piratenseiten das
anbieten. Nein, auf gar keinen Fall.
Also ich meine, was gibt's da so die ganz großen Namen? Oh Gott, irgendwie. Was hatte ich letztens gelesen hier? Die Seite Manga Fox. Die hat ja, muss ja letztens mehrere Titel runternehmen. Und die ist aber auch zum Beispiel dafür bekannt, dass da in der Vergangenheit so Titel angeboten werden, die halt out of print in Japan sind. Also das sind halt auch Titel drauf, die keiner sich interessiert. Und ich glaube, in dem Umfang wird das Japan nie machen, wenn es sich nicht halt wirklich als absolute Goldgrube herausstellt.
Ich weiß nicht, die ganzen japanischen Apps für Manga auf deinem Handy sind allerdings schon relativ groß und erfolgreich. Ja. Ne?
Und da findest du auch wirklich Perlen drin, die, wo man sagt, wow, die hätte man sonst gar nicht gefunden.
Also wir müssen es wirklich abwarten. Kann man wirklich schlecht voraussagen.
Das müssen wir definitiv. So, wir haben ja schon ein paar Mal über Kündigungsagenturen gesprochen. Jo. Also sprich, in Japan besonderer Service, wohlgemerkt rechtlich im Graubereich. Aber wenn man keinen Bock hat, zu seinem Chef zu gehen und zu kündigen, dann nimmt man halt eine Agentur in Anspruch und die kümmert sich dann einfach mal um alles. Ist ja mittlerweile irrsinnig beliebt in Japan. Und jetzt hat sich dann einfach mal in Osaka die Arbeitsaufsichtsbehörde hingestellt und hat mal nachgefragt, aber Leute, liebe Unternehmen, wie schaut's denn bei euch aus? Und dann gab's halt so, ja, also ungefähr die Hälfte hat auf jeden Fall dadurch oder auf diese Weise schon Beschäftigte verloren und vor allen Dingen sehr überraschend.
Ja, das haben wir auch schon gehört. Ja? Die Kommunikation zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber ist nicht so groß in Japan. Ne? Und wenn der irgendwie Frust da ist, merkt es keiner, bis auf einmal irgendwie die Kündigungsagentur anruft.
Ja, tatsächlich.
Aber gab es da nicht auch kürzlich einen Fall, dass irgendwie so eine Kündigungsagentur verklagt wurde oder irgendwie angezeigt wurde? Ich kann mich so düster da an was erinnern.
Ja, die Polizei ermittelt momentan gerade gegen eine ganz große. Aber die hat auch rechtliche Beratung angeboten. Das dürfen die halt nicht. Das ist in Japan verboten.
Oh, echt? Mit welcher Begründung denn? Also darf man sich nicht einfach rechtlich...
Das dürfen nur Anwälte.
Ach so, okay, ja gut, weil wenn ich rechtliche Beratung höre, gehe ich eigentlich davon aus, dass das ein Anwalt macht und nicht irgendjemand. Nein,
in dem Fall hat man versäumt, da einen Anwalt zwischenzuschalten und deswegen gibt es da jetzt als auf den Deckel.
Okay.
Also das, okay. Ja, ich sag mal so, ich kann verstehen, dass diese Agenturen sehr beliebt sind, weil es kommt sehr häufig vor, gerade bei jüngeren Arbeitnehmern, Die wollen halt kündigen und dann werden sie von ihrem Vorgesetzten oder so überredet. Das ist ja so, dieses Machtverhältnis da ist ja sowieso ganz merkwürdig. Und da kann ich schon verstehen, dass sie dann solche Agenturen natürlich in Anspruch nehmen und das machen. Zeigt allerdings auch, wenn so, oh, warte mal, wieso kündigt der jetzt? Was ist denn jetzt kaputt? Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn ein Unternehmen so ankommt, ja, dann stimmt da irgendwas in der internen Kommunikation nicht.
Ja, also das ist meistens ja auch Einschüchterung. Also wenn das halt so wirklich so Machtmissbrauch auf ganz hohem Niveau ist, dann traust du dich halt auch nicht zu kündigen. Ne? Da sprichst du deinem Chef halt nicht.
Richtig.
Oder deiner Chefin. Und wir hatten ja, als das Konzept so aufgekommen ist, ja schon drüber gesprochen, dass es ja vielleicht dabei hilft, dass so Führungsebenen umdenken. Weil meistens ist es ja nicht unbedingt die ganze Führungsebene, die das Problem ist. Meistens sind es ja einzelne Leute in Chefpositionen, die Ursache sind und ja, vielleicht, dass das so ein bisschen Umstrukturierungen
auch,
sorgt. Ne?
Ja, tatsächlich haben wir ja letztens auch drüber gesprochen, dass sie sich immer was Neues einfallen lassen, was Vorgesetzte angeht. Hm. Aber das sind halt eben noch nicht, oder das muss sich erst richtig durchsetzen. Man merkt, es gibt eine Änderung in der japanischen Arbeitswelt, aber das wird dauern, bis sich das komplett durchgesetzt hat, weil viele Firmen sind noch sehr konservativ.
Ja. Ich meine, auch wenn viele sich wirklich bemühen, so schnell wie möglich umzulenken und auf die Arbeiter einzugehen, das geht nicht von heute auf nachher. Und ich glaube, die Trends, also die, was die den jungen Arbeiter wollen, das entwickelt sich schneller, als die Firmen es können. Ne?
Ja, das definitiv.
Ja.
Ja, also außerdem ist das nichts, was man mal so schnell mit so einem Fingerschnippen hinkriegt. Sowas braucht viel Zeit.
Ja, das stimmt allerdings auch.
Man lernt leider erst mit der Zeit und naja. Es ist ja immerhin schon mal schön, dass es generell die Meldung gibt, dass sich so das Klima an den Arbeitsplätzen ändert, dass man ein bisschen liberaler wird und offener und versucht, auf junge Leute einzugehen. Weil, naja, also Japan steckt halt immer noch so locker gerne 30 Jahre in der Vergangenheit, was das Thema angeht. Wenn nicht sogar noch mehr. Also von daher ist das sehr wünschenswert, ne?
Um das zu ändern, brauchen diese japanischen Firmen, diese großen, brauchen oft das auch externe Leute, weißt du? Du kannst nämlich nicht einfach einen Vorschlag unterbreiten, egal wie clever und vernünftig und einleuchtend er ist, der stößt generell erstmal auf Widerstand. Weil so feste Strukturen sind feste Strukturen, das sind überall so. Und dann brauchst du jemanden, der das so ganz langsam aufweicht und so firmeninterne Lobbypolitik macht. Und dann brauchst du meistens jemanden von außen.
Ja.
Ja, das hatte ich da mal gesehen, dass die manche Firmen halt tatsächlich so Amerikaner oder Europäer einstellen, einfach nur, weil die so diese festgebissene Struktur nicht kennen und dann halt auch mal dem Chef ganz direkt Nein sagen. Und die werden dann immer vorgeschickt, damit die praktisch sagen, hey, das ist Bullshit, was ihr macht, weil erstens, denen verzeiht man das eher und zweitens funktioniert das anscheinend wohl recht gut. Wie weit das jetzt verbreitet ist, weiß ich nicht, aber ich habe das schon so ein, zwei Mal gehört und ich fand das sehr amüsant, dass dann die anderen vorgeschickt werden, die westlichen Leutchen.
Naja, man braucht halt Sündenbock, ne?
Nein, doch nicht mal Sündenbock. Es ist einfach nur, die sagen, ja, ne, also ich als Japaner würde mich halt nicht trauen, jetzt dem Chef Nein zu sagen oder zu sagen, dass sein Vorschlag Bullshit ist. Aber wenn wir halt jemanden, weiß ich nicht, einen Deutschen vorschicken und der sagt, ja, hör mal jetzt zu, das ist Blödsinn und nee, das machen wir nicht so, da hast du irgendwie ein ganz anderes kulturelles Verständnis, weil der Chef dann auch sagt, na gut, und ist das halt jetzt ein Deutscher, der hat jetzt Nein gesagt, aber vielleicht hat er ja auch recht, ne?
Naja.
Weil der sagt ja dann eher die Wahrheit als die Japaner, die immer nur ja, ja, machen wir so sagen, ne?
Ja, aber da musst du auch tatsächlich einen Chef haben, der wirklich in die Richtung denkt. Meistens ist ja, das ist ja sehr häufig auch der Fall, dass der Chef eher denkt, ich King plus sonst was und ihr seid nix, ne?
Deswegen, ich weiß nicht, wie weit das jetzt wirklich der Realität entspricht und wie viele Leute das wirklich machen. Ich hab's nur gehört und ich fand, dass die ganze Idee halt sehr lustig, dass man das im Prinzip so versucht zu lösen, das Problem.
Na, warum auch nicht? Schickt man halt eben einen Europäer vor oder so. So, weil wir gerade bei jungen Menschen sind. Japan wird ja nun mal immer teurer. Das ist leider so, die Inflation ist echt hoch. Dieses Jahr sind irrsinnig viele Lebensmittel teurer geworden, also deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn das aufhören würde. Und das führt logischerweise dazu, dass immer mehr Menschen wirklich böse Probleme haben, ihren Gedöns da zu bezahlen, Lebenshaltungskosten. Und das trifft mittlerweile immer mehr junge Menschen in Japan, die dann halt auch eben tatsächlich eine gemeinnützige Organisation in Anspruch nehmen müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen.
Ja,
und das ist schon ganz schön hart.
Im Winter ist es richtig blöd, weil du natürlich noch höhere Heizkosten oder alles mögliche hast. Die Leute sparen an allen Ecken und das ist eigentlich gefährlich für die Gesundheit. Ne?
Definitiv.
Und So gefährlich, wie das für die Gesundheit ist, ist es im Endeffekt dann auch gefährlich für die Sozialkassen und die Krankenversicherungen und das ganze System, weil normalerweise belastet das nur heftig, wenn du intensive Behandlung brauchst. Ne? Zum Beispiel ältere Leute. Ältere Leute belasten die Kassen nie so stark wie kurz vor dem Tod. Ne? Kurz vor dem Tod, wenn sie Dauerbehandlung brauchen, dann belasten sie es am meisten. Und je mehr man das hinauszögert, je besser die Sozialsysteme sind und je mehr die Leute Teil des Lebens sind, gesund sind, desto weniger kosten das so viel Kassen. Das hier, lauter junge Leute, die nichts genug essen und nicht genug heizen, das ist ein Albtraum-Szenario.
Für die Wirtschaft auf jeden Fall. Ja. Aber grundsätzlich, ich meine auch, wenn man das jetzt mal aus emotionaler, sozialer Sicht beachtet, ist das natürlich auch ein Albtraum.
Ja.
Ich erinnere mich, zu Corona-Zeiten hatten wir tatsächlich auch so tragische Fälle, wo die Leute in ihrer eigenen Wohnung mehr oder weniger wahrscheinlich erst verhungert und dann anschließend noch erfroren sind, weil sie einfach nichts mehr hatten, ne? Das sind so Szenarien, die werden ja teilweise mittlerweile auch befürchtet, weil Hilfsorganisationen aufsuchen, das kostet auch schon Überwindung. Ne? Also ja. Zuzugeben, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe von fremden Menschen, weil ich selbst es nicht mehr auf die Reihe kriege. Das ist, denke ich, vor allem in Japan bei jungen Leuten ein Mindset, das ist sehr schwer zu akzeptieren.
Nee, tatsächlich gar nicht mehr. Das lockert sich auf, denn die Anfragen nehmen tatsächlich zu.
Es bleibt den Leuten ja nichts übrig, ne? Also entweder du verhungerst, erfrierst genau, oder was anderes.
Genau, das ist der Punkt. Aber dass das überhaupt nötig ist, das ist nicht gut.
Ja, das ist nicht gut. Es ist allerdings mittlerweile einfacher. Tatsächlich haben sich in einer Pandemie öfters so Hilfsorganisationen da gegründet. Ne? Und die sind jetzt mittlerweile recht groß, ne? Haben große Netzwerke.
Ja, aber das Ding ist eigentlich müsste das immer noch Aufgabe des Staates sein. Ja, ich weiß, ihr fallt jetzt alle gerade lachend das ist mir klar. Aber es ist immer so, es müsste Aufgabe des Staates sein. Und es ist ja super, dass man immer sagt, okay, wir müssen Geld in die Wirtschaft pumpen und so weiter. Es ist gut, dass es jetzt von der Benzinsteuer, also die Sondersteuer wird jetzt erstmal pausiert und dass die Energiepreise gedeckelt werden. Aber das ist einfach immer nur noch, also ein ganz kleiner Teil, weil das Problem sind wirklich die Lebensmittelkosten. Die sind so dermaßen in die Höhe geschossen. Und es ist halt so, es gibt ja in Japan, ich glaube, die heißen Frita, wenn ich mich gerade nicht irre. Also sprich Menschen ohne Abschluss. Das sind gar nicht mal wenige. Die sind ziemlich ausgegrenzt, weil wer keinen Abschluss hat, ne, naja, das zählt natürlich nicht. Und die trifft es besonders hart. Und das sind halt junge Menschen, die sowieso kaum eine Perspektive haben und dann das Problem Hilfsjobs oder so annehmen müssen. Und da kommt einfach nichts dabei rum. Aber auch mit festem Job wird es immer schwieriger, eben seine Lebenshaltungskosten bezahlen. Also da läuft was ganz gewaltig schief. Und das muss man mal überlegen, trotz allem, dass es die letzten 2 Jahre eine sehr, sehr große Lohnerhöhung gab bei den Shunto.
Ja.
Und das reicht nicht aus. Nächstes Jahr werden es wahrscheinlich wieder 5% werden und auch das wird nicht ausreichen.
Das ist mittlerweile richtig schlimm. Ich meine, aus Deutschland habe ich schon Berichte gelesen, dass sich da Leute bereichern bei den teuren Lebensmittelpreisen. Und zwar hauptsächlich auch der Einzelhandel.
Natürlich.
Das ist nicht so, als ob die Bauern auf einmal alle reich geworden wären oder doppelt so reich. Das ist es nicht.
Na, dazu haben wir dann auch gleich noch was. Ja, das ist tatsächlich auch in Japan der Fall. Also ja, natürlich sind die Dingskosten, wie heißt es, die Importkosten und so weiter gestiegen. Klar, logisch, das kommt auch on top. Aber ja, auch der Einzelhandel und eben natürlich der Zwischenhandel, der haut da richtig rein. Denn es ist tatsächlich so, dass im 2024 die Zahl der Landwirte mal eben kräftig gesunken ist. Also tatsächlich unter 1 Million. Und das ist heftig. So, das
ist
liegt,
sehr schwierig. Das,
ja, die weil Zahlen. Die verdienen halt einfach auch nicht mehr genug. Da läuft also irgendwo dazwischen was total verkehrt.
Okay, aber das ist auch liegt daran, dass es Traditionsbetriebe oft sind und sie keine Nachfolger finden, weil irgendwie will kein junger Mensch in die Landwirtschaft oder in
aufs Land. Ja, das spielt auch mit rein, aber tatsächlich ist mit einer der Hauptgründe die gestiegenen Kosten, die man eben einfach nicht mehr mit dem, was man verdient, begleichen kann.
Also ist das so ein ganzes Netz im Prinzip aus Problemen.
Ja, ganz genau.
Ja, dabei hat Japan eigentlich dringend notwendig, dass sie mehr Landwirte brauchen, weil wir haben ja das Thema mit den Selbstversorgungen schon öfter gehabt und da sieht es bei Japan sehr düster aus. Wie man jetzt auch vor allem beim Reis sieht.
Ja.
Wir warten nur noch auf die richtigen Förderungen, ne?
Ja, aber dafür können wir, glaube ich, noch lange warten, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint das Thema die Regierung nicht so brennend zu interessieren. Zumindest habe ich bisher nicht viel gehört darüber, dass man irgendwie der Landwirtschaft mehr unter die Arme greifen möchte. Aber vielleicht täuscht das ja auch.
Na, es ist schwierig. Also es läuft halt eben einfach einiges schief und da müsste dringend gegengesteuert werden, aber das wird mit dieser Politik leider auch nichts werden. Muss man mal ganz ehrlich sein.
Es gibt ein paar Sachen, und zwar grundlegende Bedürfnisse, die da muss man vorsichtig mit umgehen als Regierung, ne? Und eine davon ist natürlich, wo du wohnst, ne? Und ob du das leisten kannst. Und da haben sie halt das Riesenproblem, auf dem Land will keiner wohnen und in der Stadt wollen sie alle wohnen, aber irgendwie sieht's da ganz schlimm aus mit den Preisen, die immer größer werden, ne?
Ja, vor allem in Tokio.
Ja, und dann hat es jetzt auch natürlich dieses Problem, dass eine ganze Menge Sachen in Tokio von Leuten außerhalb von Japan gekauft werden, weil wegen so viel Preissteigerung über so viele Jahre lang wird das halt zu einem lukrativen Spekulationsziel
der ganzen. Ja, gut, aber das ist jetzt tatsächlich gar nicht mal neu. Also jetzt hat man mal wieder eine Umfrage gemacht und so weiter, ja. Aber neu ist das, weiß Gott nicht, dass das da alles mehr Richtung Spekulation geht.
Das ist wirklich nicht neu. Deswegen, die Reaktion der Regierung ist leicht verspätet.
Ne? Ja, so um 5 Jahre ungefähr. Na, 10 Jahre.
Ja, sind aber, wir großzügig, ne?
Ja, wir sind mal ein bisschen großzügiger heute. Nein, es ist halt tatsächlich so, gerade in der ersten Jahreshälfte haben sich die Zahl der Ausländer, die in Tokio eine neue Eigentumswohnung gekauft haben, tatsächlich verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Und natürlich ist das wahnsinnig viel, das muss man ganz ehrlich sagen, weil eben das logischerweise die Allgemeinpreise in die Höhe treiben. Gerade weil eben auch Ausländer sehr gerne teure, gut gelegene Wohnungen kaufen und das treibt natürlich erst recht die Preise nach oben. Und das Schlimme daran ist, das begrenzt sich ja nicht nur auf Tokio. Nee, das merkt man im Großraum Tokio, also sprich auch angrenzende Präfekturen und Städte und so weiter. Und das zieht sich auch ganz langsam gemütlich durch das gesamte Land. Also auch da wird es halt teurer, weil, ja, ich meine, man müsste mehr regulieren. Das Problem ist schwierig.
Ja, besonders weil mit den Ideen, die sie haben für die Regulierung, da kommt natürlich wieder die LDP durch, die irgendwie im Hinterkopf noch dieses Lied hat von wegen Ausländer sind böse. Es bringt nichts mit euren Plänen, dann irgendwie das fest zu, also irgendwo zu notieren, ob die aus einem Ausland kommen oder nicht, aber dann irgendwie unter Datenschutz zu stellen oder sonst was. Was ihr tun müsst, ihr müsst halt heimische Leute mehr fördern. Ihr müsst dann irgendwie Steuererleichterungen für die Leute, die was kaufen aus Japan. Naja, Südkorea hat das gemacht, ne, um gegen seine Demografieprobleme anzugehen. Ne, die hat für neue Familien, für junge Paare, ne, mit Kind, haben sie extra Kredite und Steuererleichterungen beim Wohnungskauf geholt. Und das hat was gebracht. Ne?
Ja, aber Steuererleichterungen, das ist in Japan ein böses Thema. Da kriegt ja jeder Politiker Herzklabaster. Nee, tatsächlich hat Tokio jetzt ja einen Fonds aufgesetzt. Ja, das hört sich auch an. Um eben günstige Wohnungen bauen zu können. Ob das längerfristig die gesamten Preise runterreißt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Denn der Bauboom ist halt da. So, ja. Und solange das weiter Spekulationsobjekt bleibt, das ist nicht gut.
Ja, da kommt ja immer so der kleine Kommunist in mir hoch. So, Wohnraum als spekulativ, Objekt und als Aktienanlage. Das sind so Wörter, die ich gar nicht mag.
Ach, du linke Zecke, du.
So. Ja, ich sag ja, der Sozialist hier am Mikro.
Ich merk das schon, ey. Stalin lässt grüßen und du hörst das, ne?
Naja, aber ich meine, es ist schon irgendwie sehr verwerflich, mit sowas Lebensgrundlegenden wie Wohnraum, das wie Aktien zu behandeln, oder? Also, es tut mir auch leid, weil es gibt sehr viele Leute, die halt in Japan, also das Problem, das ist schon länger bekannt und die Leute sind auch manchmal regelrecht verzweifelt, gerade die jungen Leute, die vielleicht in der Stadt studieren wollen, die wissen halt auch nicht, wo sie hin sollen, ne?
Ja, also es sollte auch im allgemeinen japanischen Gedächtnis noch gut verankert sein, was für einen ekelhafte Folgen das haben kann, so eine Immobilienblase. Die verlorenen 10 Jahre, die sagen bestimmt noch einige
Jahre. Ja, aber jetzt lass doch erstmal die KI-Blase und dann noch die Immobilienblase. Das werden langsam so viele Blasen hier überall.
Eigentlich ist das den anderen Plot.
Genau. Lass jetzt erstmal bitte die KI-Blase platzen und wenn es geht, bitte schnell.
Oh je. Danke. Dann sieht es aber auch zum Beispiel für Amerika ziemlich düster aus. Japan sollte ja nicht so viel abbekommen, weil sie ja noch nicht so drin sind. Vielleicht ist es tatsächlich so der Vorteil, dass sie so 5 Jahre bei allen so ein bisschen zu spät sind.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, könnten Sie bitte bevor Google das Rechenzentrum hier in Deutschland baut, platzen, wäre ganz nett. Und außerdem möchte ich dann so das Gesicht sehen. Aber weil wir ja gerade schon über so Online-Technik-Blase und Bub gesprochen haben, Japan knüpft sich gerade die sozialen Netzwerke vor.
Jo.
Und das ist dringend notwendig, denn in Japan nimmt ja nicht wie überall auch Hass, Hetze, Fake News etc. bla zu. Und gerade ein Netzwerk ist da ja bekanntlich sehr gut drin, vor allem, ich sag jetzt nicht Meta, ne? Die ja tatsächlich auch mittlerweile den KI-Spam fördern. Ganz ehrlich, die haben echt da einen tierischen an der Waffel. Und Japan sagt jetzt einfach, ja gut, okay, also wir haben halt falsche Informationen, Hassrede, intransparente politische Werbung und so weiter und so fort. Ja, dann nehmen wir euch jetzt mehr in die Verantwortung, dass da was gemacht wird. Und macht es nicht, dann gibt's halt eins auf den Deckel.
Was
absolut richtig.
Was richtig lustig ist, dass da ein Abgeordneter durch Europa durchgetourt ist, um nachzuschauen, wie man denn dort dagegen vorgeht. Also das alleine ist ein bisschen verwundernd. Das heißt, die nehmen das schon ziemlich ernst, wenn sie bei anderen abgucken.
Ja. Und zwar war das Yukio Endano. Tatsächlich sehr, sehr gut, weil man schaut mal endlich über den Tellerrand. Das Problem ist halt, die sozialen Netzwerke, die laufen teilweise echt amok. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wie war das jetzt mit dieser Studie, die besagt, ja, eigentlich macht das Ganze ganz schön unglücklich und süchtig und so weiter. Und was sagte dann der gute Mark Zuckerberg? Pack mal die Studie wieder in die Schublade. Die Dinger sind nicht ungefährlich. So, und naja, ich meine, sie verdienen sich damit dumm und dusselig, dann sollen sie sich gefälligst auch an die Regeln halten. Punkt.
Ja, das sollte ja so das Mindeste sein, oder?
Ja, aber es sind US-Tech-Konzerne. Da klebt immer noch, naja, sagen wir so, mit Moral hat das schon lange nichts mehr zu tun.
Im Internet eh nicht.
Also, so viel ich das weiß, gibt es ja schon Gesetze in Japan, die Geldstrafen drauf haben und etc. Alles aber viel zu milde. Ne? Also, das ist 1 Million Yen oder so irgendwas bei bestimmten Verstößen. Das juckt keinen.
Richtig. Und deswegen wird man jetzt darüber beraten, was man halt eben gezielt machen will. Man ist momentan von der Stimmung her eher so, wir holen jetzt mal die ganz große, Hammer raus oder so und hauen da mal richtig auf die Füße. Und das, wie gesagt, ist definitiv richtig, weil diese ganze Gewalt und so weiter und so fort, ernsthaft, das muss einfach nicht sein, Point. Hm. Für sowas hat Gott 4chan erfunden oder irgendwie so.
Oh Gott, ich hoffe nicht, dass der Herr Jahwe das erfunden hat, ne?
Gott heißt Jahwe?
So, christliche zumindest.
Ach so, okay. Na gut. Mal meine Finger auf das. So, dann, Japan hat ja ein gewisses Problem mit seiner Infrastruktur. Also sprich, alte Abwasserrohre, die dafür sorgen, dass ständig Löcher in den Straßen entstehen. Leider auch mal sehr große, wo dann Menschen ums Leben kommen. Aber gleichzeitig hat Japan auch ein Problem mit den Wasserleitungen, die genauso marode ungefähr sind. Und das hat man jetzt in Okinawa gemerkt, denn da ist nämlich tatsächlich eine Hauptleitung geplatzt, so mal eben ganz kurz nebenbei. Grund, Materialermüdung. Naja, und die hat mal eben 17 Gemeinden lahmgelegt, ne? Da gab's dann erstmal nicht mehr wirklich Wasser.
Ui, ich meine, wir haben da ein paar Mal schon drüber geredet, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir so eine große Katastrophe schon hatten.
Hatten wir schon.
Hatten wir schon, ich kann mich nicht erinnern.
Tatsächlich, oh Gott, ist schon ein bisschen länger her, aber ja, da ist dann tatsächlich auch eine Wasserleitung mal ebenso wegen Materialermüdung geplatzt und das hat ungefähr dasselbe ergeben.
Puh.
Ja, das Problem ist, die gesamten Rohre haben eigentlich ihre Lebensdauer schon lange überschritten. So, es ist nur dummerweise kein Geld da, um das Ganze mal auszutauschen, wobei man ganz ehrlich sagen muss, die Schäden nehmen langsam Überhang, also ich weiß nicht, ob das mittlerweile nicht doch günstiger wäre, auszutauschen. Wobei, da fehlt dann wieder noch das Personal.
Ja, so wie immer. Ne?
Ja.
Okay, jetzt aber, ich habe Sorgen, dass, erinnert euch noch an die letzten großen Infrastrukturschäden von dem Erdbeben da. Also von diesem, das war ja nicht nur ein Erdbeben, das war ja eine ganze Haufen voll Erdbeben, die da alles zerstört haben in der nördlichen Region in Japan.
Mhm.
Das hat doch Ewigkeiten gedauert, beziehungsweise dauert immer noch. Und gibt es auch sowieso immer noch einige Landstriche, die nicht gescheit mit Wasser und Strom versorgt sind. Ne?
Ja, natürlich. Mhm.
Also im Großen und Ganzen heißt es, sie sind nicht dazu in der Lage, schnell auf sowas zu reagieren im Moment.
Und das, obwohl es Japan ist, die normalerweise ein Haus innerhalb von ein paar Sekunden aus dem Boden stampfen. Ja. Nee, tatsächlich ist einfach das Geld dafür nicht da. Die Kommunen sind sowieso, da ist kein Geld vorhanden, die sind klamm. Und um das zu vergleichen, guckt euch eine Stadt in Deutschland an. Hat denselben Effekt. Ist haargenau dasselbe. So, und es wurde auch viel zu lange gepennt, weil man, ja, die halten noch ungefähr so ein paar Jährchen, da kann sich dann der nächste drum kümmern, ja, und dann hast du dann auf einmal einen Wasserrohrbruch und 17 Gemeinden in Okinawa haben auf einmal kein Wasser mehr, ne?
Also, eine Sache sollte man sich vor die Augen führen, ne? Das Geld ist irgendwo. Japan ist immer noch die viertgrößte Wirtschaft der Welt, ja?
Mhm.
Und auch die Steuereinnahmen sind auf Rekordniveau, wie vorhin schon erwähnt. Irgendwo ist das Geld, ja?
Ja, im Sozialsystem.
Okay, nee, so viel Geld ist da nicht drin.
Oh, und das Sozialsystem macht den größten Anteil aus, tatsächlich. Also von den Staatsausgaben. Tatsächlich. Von
Staatsausgaben, ja, ja. Aber das ist nicht, das Staat ist nicht, wo das ganze Geld in Japan halt liegt.
Nein, das natürlich nicht, aber es sind ja auch, also auf kommunaler Ebene gibt es ja auch Aufgaben im Sozialbereich, die bezahlt werden müssen und da geht das Geld halt hin. Natürlich, klar, es gibt auch da Steuerverschwendung, brauchen wir nicht drüber reden, logisch. Aber im Großen und Ganzen, das Geld dafür ist definitiv nicht da. Weil auch natürlich die Kommunen und so weiter müssen ja ihre Schulden irgendwann mal zurückbezahlen. Und da sind sie ja auch kräftig dabei.
Ja, also ich habe noch mal kurz nachgeguckt. Ich habe nur Zahlen von 2022 gefunden. Und es ist ein Viertel des Staatshaushalts.
Sozialausgaben. Ja, es ist tatsächlich gestiegen. Die letzten Jahre. Also es ist wirklich viel. Ach ja, und Verteidigung, sorry. Die darf man auch nicht vergessen, das ist der nächste große Balken.
Oh je.
Also die pumpen das Geld schon gut durch die Gegend. Aber es bei den Kommunen ist es eher so, oder bei den Präfekturen ist es eher so, die müssen natürlich ihre eigenen Schulden zurückzahlen. Und der Schuldendienst frisst halt irrsinnig viel weg.
Ja, macht aber auch Sinn, ne?
Ja, man sollte irgendwann Schulden mal bezahlen. Also man sollte nicht japanische Regierung spielen und immer mehr Schulden machen. Das ist klar, aber naja. Ja. Aber zumindest hat man das Problem jetzt auch mal wieder gelöst. Yay.
Naja, Problem gelöst. Also ganz ehrlich, die Sozialausgaben sind schon in Ordnung. Sie sind schlecht verteilt, weil
klar.
Japan gibt weniger aus als Deutschland. Ne? Aber die Leute haben weniger vom Sozialstaat in Japan, als die Leute hier in Deutschland haben.
Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn sie weniger ausgeben.
Ja, nein, aber nicht so viel. Ja, 1-2%. Also
das ja, ist, nee, also besonders Behandlungskosten, medizinische Kosten sind da sehr hoch. Die fallen ja, klar, ja auch darunter.
Das ist bei uns auch, ja, so, ne? Mhm. Ich meine nur, es liegt woanders, der Wurm, ne? Also dieses Reformbüro, wo wir vorhin drüber geredet haben, das über die staatlichen Ausgaben wachen soll, also, die haben viel Arbeit vor sich.
Wenn sie sich dann machen, ne?
Ja.
Schön wäre es natürlich. So, wir haben einen neuen Realfilm, der erstaunlicherweise der erfolgreichste in Japan geworden ist.
Ja, ist ganz komisch.
Ja, bei dem Film definitiv. Und zwar handelt es sich dabei um einen Kabuki-Film.
Ist Kabuki nicht eigentlich zurzeit sehr unbeliebt in der Jugend?
Kabuki hat in den letzten 10 Jahren immer wieder versucht, so neue Einflüsse reinzubringen, aus Anime und aus modernen Sachen. Also es gezwungenermaßen ist es einer von den traditionellen Handwerken, die versucht, sich ein bisschen zu modernisieren. Es funktioniert nicht so gut, aber
ja, aber trotzdem ist der Film Kokuho oder so? Naja,
Kokuho.
Oh Gott, ja, ich hab's ja, einfach ja, nicht mehr im Namen. Naja,
National Treasure, übersetzt auf Englisch. Ja.
Eben. Und das ist halt ein Kabuki-Film im wahrsten Sinne des Wortes. Und der hat jetzt mal eben rund 17,38 Milliarden Yen eingespielt. Und damit hat er noch einen Rekord aufgestellt. Übrigens einen Rekord, mit dem wirklich absolut niemand gerechnet hat.
Ja, und der hat einen sehr, sehr langen Rekord gebrochen. Das letzte Mal, dass jemand so viel eingespielt hat in Japan, im eigenen Film, das war 2003.
Mhm.
Basic Shakedown war das Ding. Ja, genau. Der zweite Teil von Basic Shakedown, das war so eine Komödie-Krimi-Ding, das aus irgendeinem Grund völlig explodiert ist. Weil, ja, frag mich nicht warum. Ich habe ein bisschen was von der Fernsehserie dazu gesehen. Es ist stinklangweilig.
Ja, ist ähnlich wie der Film hier. Der ist auch stinklangweilig.
Ich hast du ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen.
Ich habe ihn tatsächlich gesehen. Und ich meine, er hat ein paar interessante Szenen drin, aber im Großen und Ganzen ist er stinklangweilig.
Naja, manche Leute lieben ja auch so ein bisschen so Filme, die einfach nur so vor sich dahin dümpeln.
Nee, der dümpelt ja nicht so vor sich dahin. Das ist ja das blöde Problem. An der ganzen Geschichte würde er es machen, wäre er besser. Aber es ist Geschmackssache. Das halten wir mal kurz fest. Mein Fall ist es nicht. Es hat wirklich auch niemand damit gerechnet, dass der mal so dermaßen erfolgreich wird. Weil das ist halt eben einfach ein Genre, das, naja, gut, es ist halt da, ne? So nach dem Motto. Gleichzeitig werden die realen Schauplätze, wo realen Schauplätze, haha, beim Realfilm. Während die Schauplätze, wo er gedreht worden ist, übrigens zu Touristenmagneten, und das freut natürlich wahnsinnig, vor allem die Präfektur Wakayama, denn dort hat ein Teil der Dreharbeiten stattgefunden und da rennen die Leute gerade in Scharen hin, um sich das Ganze live anzugucken.
Da profitieren ja noch mehr Leute, das ist eigentlich auch schön, ne?
Ja, definitiv.
Das Ding hat keinerlei Fernsehserie, auf der es sich aufgebaut hat, oder Manga oder sonst irgendetwas, Buch, das ihm sozusagen das Fundament hier irgendwie geholt hat. Oh, war das ein Roman?
Ja, das ist eine Romanvorlage. Und zwar erzählt der Roman das Leben zwei rivalisierender Kabuki-Darsteller, die als Onagata, also männliche Schauspieler, die Frauenrollen verkörpern, zwischen Kunststolz und Identität zerrieben werden.
Ach, okay.
Ja, wie dramatisch.
Ja, ist halt also Drama.
Also ohne es schlecht zu machen, ne?
Es ist ein Drama, ist ja kein Wunder, dass es dramatisch ist. Ich bin mal gespannt, wie der im Ausland ankommt. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt drauf.
Na, was denkst du, ob der, also ich meine, wir haben ja jetzt im Laufe der Zeit gesehen, dass so Filme, die in Japan ganz groß sind, durchaus ja auch einen Filmrelease in Deutschland kriegen. Denkst du, der kommt bei uns auf die Leinwand? Ich denke nicht, oder?
Ja, doch, das könnte schon passieren, aber er wird nicht gut laufen. Das ist tatsächlich bei den meisten Realfilmproduktionen in Japan so gewesen. Ganz, ganz wenige sind gut gelaufen hier in Deutschland. Sehr viele, naja, das ist halt, also Japan hat seinen eigenen Stil. Ne, und man hat es gesehen bei, war das Petleiber, glaube ich? Das war ja so ganz, ganz groß, auch hier in Deutschland angekündigt. Das war wahnsinnig toll aufgemacht und so weiter. Also sie haben sich echt Mühe gegeben, um das hier auf den Markt zu bringen. Und das war hier im Flop. In Japan lief das richtig gut.
Hat einen Live-Action-Film? Petleiber hat einen Live-Action-Film? Wusste ich gar nicht.
Das sind sogar mehr als einer. Ich glaube, es waren drei.
Eine Serie da.
Ja, es war eine Serie. Ich meine, die war nicht schlecht, aber die war einfach zu japanisch.
Ja, ich glaube, was uns vor allem so abschreckt, ist immer Live-Action. Wir denken halt sofort, dass das denn irgendwelche Anime-Manga-Umsetzungen sind. Und es gibt gute, aber es gibt auch welche, die werden halt schnell mal so fürs Fernsehen dann produziert als Serie und die sind meistens eher so, naja, etwas holprig.
Dezent ausgedrückt, ja.
Deswegen, vielleicht ist das so der Grund, warum das viele eher abschreckt, das zu gucken. Was eigentlich schade ist, weil wie gesagt, es gibt auch gute Verfilmungen.
Man muss aber auch ehrlich sein, also manche Filme, da hast du es wirklich schwer, überhaupt der Geschichte zu folgen, weil das einfach ein gnadenloses Durcheinander ist. Also gerade bei Petleiber war es so, da gab es teilweise Schnitte zwischen, da hast du echt gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt kaputt, wo geht es jetzt schon wieder weiter? Fürchterlich sowas.
Wie gesagt, es gibt gute und es gibt so eher mittelmäßige. Aber ja, man sollte es nicht alles verteufeln. Also es gibt auch tolle Fassungen. Und du hast auch gleichzeitig recht, man muss die Art mögen, wie Japaner Filme und Serien machen. Das ist was ganz anderes als das, was wir vielleicht von Amerikanern kennen. Oder Deutschland ist auch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber ja, man muss es mögen. Die haben so ein Fiebel dafür, Storys sehr langsam, sehr bedacht zu erzählen und wenn man das nicht mag.
Eben. Und über den deutschen Film reden wir nicht. Solange wir Til Schweiger an der Backe haben, ist der deutsche Film out of order.
Also der Romanautor ist bei uns auf jeden Fall nicht bekannt.
Nee, zudem überhaupt nicht.
Paar seiner Bücher sind in Frankreich rausgekommen, aber sonst, also bei uns in Deutschland garantiert nichts, null.
Naja, vielleicht mal auf dem Filmfestival nächstes Jahr. Mal sehen.
Schön
wär's. Da wahrscheinlich dann eher.
Ja.
Man muss ja nehmen, was man bekommt, ne? Als Japan-Fan. Wenn es nicht im Kino läuft.
Muss man kriegen, nehmen, was man kriegen kann. Gut, ich meine, das muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt nicht meins.
Ja, ist auch okay. Man muss ja nicht alles mögen, ne?
Wir machen es heute mal ein bisschen kürzer, weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin fix und fertig nach Sardinen tuckern einmal quer durchs Land. Deswegen übernimmt Matze jetzt mal die Monatsvorschau.
Jawohl, jawohl, jawohl. Dezember steht vor der Tür. Beziehungsweise, wenn ihr diesen Podcast hört, es wird ja schon drin.
Ach ja, stimmt ja.
Schönen ersten Advent, ne?
Jo. Also, die Veranstaltungen. Wir haben einmal vom 5. Dezember bis 7. Dezember das Anime-Festival Kassel, das da im Kassel-Kongress-Palais stattfindet. Tageskarten gibt's vor Ort zwischen 40 und 65 Euro, je nach Tag. Die Karten für das ganze Wochenende, die kriegt man schon nicht mehr. Das ist alles schon vorbei. Das war nur online. Dann am selben Wochenende, am 6. Dezember, ist die Comic- und Manga-Convention in Düsseldorf, die in der Mensa-Schule da in Düsseldorf ist. Da ist der Eintritt nur 7 Euro. Da gibt's Tageskasse. Das ist direkt vor Ort. Am 14. Dezember ist in Bayern die Japan Dull 22, der japanische Winterdesignmarkt. Da gibt's die Tickets auch nur online. Keine Tageskasse, gar keine. Kosten 19 Euro. Und am 20. Dezember haben wir noch die Comic und Manga Convention Oberhausen, die dort im Kongresszentrum in Oberhausen stattfindet. Eintritt ist da wieder 7 Euro. Alle Webseiten von den Veranstaltungen sind bei uns im Artikel. So, Fernsehen haben wir ein paar Sachen. Am 5. Dezember läuft auf ZDF Info Deutsche im Knast, Japan und Disziplin. Was hier lustig ist, weil dieser Doku-Film ist mittlerweile veraltet, ne? Weil in Japan die Knastbedingungen bzw. die ganzen Strafvollzug sich mittlerweile reformiert hat. Aber davor hat man gesehen, dass da eigentlich den japanischen Gefängniswärtern nur um Disziplin geht und um nichts anderes. Mhm. Und das kann man da so ein bisschen sich anschauen. Am Freitag, den 19. Dezember, läuft auf dem Sender Explore mit den Camper durch Hokkaido. Ganz lustig. Wiederholung ist am 20. und 21.12. Und am selben Tag läuft auch Camperwahn in Japan, Tipps und Infos. Also auf Explore sind die aufs Campen gerade aus. Ne? Gibt's auch einige lustige Sachen. Gibt's auch YouTube-Kanäle, wo Leute durch Japan fahren. Es lohnt sich immer so ein bisschen da reinzuschauen, wenn es einen interessiert. Und das Letzte habe ich dann am Dienstag, dem 30. kurz vor Silvester, da läuft in Arte eine Sendung von Stadtland Kunst. Normalerweise nehme ich das mit rein, weil Japan immer nur ein kleiner Teil von der ganzen Sendung ist. Aber diesmal ist der Teil über Osamu Tezuka. Und das ist natürlich sehr interessant. Der Meister Mangaka, der Große, das wird auch noch mal am 31.12. wiederholt.
Oh, mal dann, was anderes, definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Netflix hat ein paar Anime und ein paar Realfilmsachen. Ab 9. Dezember läuft auf Netflix Badly in Love, was eine Reality-TV-Dating-Show ist. Also ganz schrecklich, wunderbar. Dann haben wir ein paar Anime. Ab 10. Dezember läuft die dritte Staffel von Record of Ragnarok, wo sich wieder Götter und Leute aus der japanischen und der weltlichen Mythologie bekämpfen. Am 15. Dezember laufen neue Folgen von Boruto, wo es auch jetzt mittlerweile hunderte davon gibt. Und ebenfalls neue Folgen von One Piece East Blue, was die Neuauflage der ersten paar Folgen von One Piece ist. Netflix verpasst One Piece hier die ganze neue deutsche Synchro, deswegen geht es ein bisschen langsamer. Der Streaming-Anbieter ADN, der ist schon viel weiter. Der batscht viel mehr Episoden auf einmal raus. Aber der hat noch die alte deutsche Synchro, ne? Und dann ab 18.12. läuft noch ein Drama auf Netflix aus Japan, Ten Dance, was nach einem Boys Love Manga ist, über zwei Tänzer, die merken, dass sie super miteinander tanzen können und anscheinend in anderen Bereichen des Lebens auch super zueinander passen.
Wird ja wohl sehr groß erwartet, habe ich schon gehört.
Mhm.
Dann noch ein paar Bücher habe ich rausgesucht. Normalerweise keine Mangas hier, aber ich habe was sehr Interessantes. Am 1. Dezember kommt raus No Comic, No Life. Das ist eine Autobiografie von Minetaro Mochizuki. Das ist ein großer Mangaka. Der hat zum Beispiel Dragon's Head gemacht. Dragon's Head ist bei uns in Deutschland auch schon in den 90ern erschienen, also ganz früher. Und ist ein großartiger Manga.
Oh ja.
Dann habe ich am 17.12. rausgesucht von Makiko Sanko Ramen, 80 Ramen-Rezepte. Ramen, gerade im Moment sehr beliebt, ne? Hat ja abgelöst das Sushi als beliebtestes Touristenessen. Das erscheint da beim Librero Verlag. Und am selben Tag erscheint auch Leiko Ikemura. Das ist eine große Künstlerin aus Japan. Ihr Buch heißt Motherscape, wird herausgegeben von Ralf Gleiss und Elsie Lana.
Oh, das kommt nach Deutschland, geil.
Und die macht so ziemlich alles. Die malt große Gemälde, sie macht Zeichnungen und sie macht Skulpturen.
Na, ist so ein Tausendsasser, muss man ganz ehrlich sagen. Aber sehr beeindruckend.
Yes. Also ISBN-Nummern und sonstige Details wieder in unserem Artikel. Und ich wünsche euch was, ne? Ich bin fertig.
Jo, Glückwunsch. So, jetzt noch in eigener Sache. Das hatten wir letztes Mal schon angekündigt. Wir haben eine neue Webseite, die sich um Anime, Games, der ganze Nerdkultur und so weiter kümmert. Befindet sich noch ein bisschen im Aufbau, wird also jetzt nach und nach immer mehr. Da findet ihr übrigens auch den Anime-Buster, der ist nämlich umgezogen.
Juhu.
Ja, er hat einen eigenen Platz bekommen. Yay! könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die Seite heißt raikukai.de und ihr findet den Link auch unten in der Podcast-Beschreibung. Und zu Sumikai ganz kurz noch ein paar Töne. Wir haben Sumikai ein bisschen umgebaut. Wir haben halt den Anime-Manga-Games ab, ne, wie gesagt, rübergeschoben. Und wir gehen jetzt mehr so in Richtung, naja, alles Japan, aber die Popkultur machen wir lieber andere.
Wir haben es aufgeteilt.
Genau, wir haben es aufgeteilt, mit, haben jetzt auch ein paar mehr Leute dafür da und so wird das Ganze ein bisschen einfacher. Nur, dass eben die neue Seite sich nicht nur mit Japan beschäftigt. Da machen wir tatsächlich alles, was wir einfach interessant finden.
Juhu. Das ist natürlich gut.
Ja, das finde ich nämlich auch. So, dann, liebe Leute, sorry, dass die Folge heute ein bisschen kürzer war, aber wie gesagt, ich bin fix und fertig und außerdem, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht gleich das Fenster wieder aufmache, dann kippe ich mich auch noch um. Ich bin hier noch nicht zum Duschen gekommen. Okay, das war jetzt nicht
zu viele Details, zu ja, viele Details.
Weiß, tut mir leid, aber ich habe mich halt gleich vom Podcast, vom PC geschmissen für den Podcast.
Ne, passt schon.
So. Eben, drückt mir alle die Daumen, dass ich diese tolle Wohnung, die ich mir heute angeschaut habe, bekomme. Das war echt super. Ja, genau. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Habt Spaß, macht euch Spaß, was auch immer. Wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.